Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Als Hans-Jürgen Bartsch in seinen Beruf gestartet ist, da sagte einer meiner erfahrenen Kollegen zu mir: Wenn du hier über die Flure gehst, nimm am besten immer ein paar Schnellhefter, Tonbänder und Stifte mit. Das sieht dann nach Arbeit aus. Und in der Tat meinte der erste Vorgesetzte, als er mir so begegnete: Aha, ich sehe schon, der Nachwuchs ist fleißig dabei. Das stammt noch aus der analogen Zeit, als Vorgesetzte unsere Arbeit überwachten. Heute kann man denen nichts mehr vormachen. Heute haben die Softwareprogramme, in denen sie nachsehen können, wie wir tatsächlich arbeiten.
Was tun wir, wenn wir tätig sind?
Wie ist es mit der Kontrolle und der Überwachung von Beschäftigten heute? Und wie kann man sich eigentlich davor schützen?
Tätig zu sein eröffnet uns Erfahrungshorizonte, die wesentlich zu unserem Menschsein dazugehören. Leben, die erste Grundbedingung, vollzieht sich als Arbeiten.
Arbeitgebern ist es recht, wenn Menschen rund um die Uhr arbeiten, weil es eine günstige Bereitschaftstruppe ist.
Es ist in den Rhythmus des Lebens der Gattung eingespannt, der keinen Anfang und kein Ende kennt.
Sie können an den Produktionsdaten an einer Maschine, wo ein Mensch arbeitet, absehen, ob sich bei dem eine Erkältung anbahnt.
Das Charakteristische am Arbeiten ist, es hört nie auf.
Der Mensch als überwachtes Arbeitstier. Damit befassen wir uns an diesem Wochenende gleich zweimal im Hörsaal. Heute beginnen wir mit Professor Peter Wedde, der am 9. November 2016 innerhalb der Vortragsreihe Arbeitswelt 4.0 gesprochen hat, und zwar im Technoseum Mannheim. Sein Thema: Big Boss is watching you. Furcht vor dem gläsernen Mitarbeiter.
Ist Orwell längst Wirklichkeit, nicht? Also wenn man sich ein bisschen auskennt, Big Brother is watching you, 1984, da gab es einen Televisor, der alles überwacht hat, eine Kamera in den Wohnungen überall, und alle Menschen wurden überwacht und da saßen Menschen, die haben das abgehört. Das ist natürlich längst Geschichte, nicht? Also den Televisor hat heute jeder auf seinem Notebook dabei, kleine Kamera drin, oder wenn Sie ein Smartphone haben, da ist der Televisor auch drin. Da braucht noch nicht mal die Kamera angeschaltet sein. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, wenn Sie ein Smartphone in der Tasche haben, da ist eine Giro-Einheit drin, die Bewegung misst. Und diese Giro-Einheit ist in der Lage zu lernen und genau zu beurteilen, was Sie machen. Nur wenn Sie es abends dann wegnehmen und auf den Schreibtisch oder auf den Nachttisch legen, ist das aus. Es sei denn, Sie haben ein Programm geladen, das Ihren Fitnesszustand messen soll. Dann macht das das nachts weiter, indem es die Atemgeräusche aufnimmt und auch daraus lernt, wie es Ihnen gerade geht. Also Ihr Smartphone weiß am nächsten Morgen besser als Sie, wie Sie geschlafen haben. Ist so, wer sagt, das will ich nicht, sagt, ich schalte das Smartphone aus, nützt Ihnen nicht so viel, weil auch ausgeschaltet kann das Ding weiter aufnehmen. Das ist eine Software, die es ausschaltet. Ein Tipp ist, legen Sie es in den Kühlschrank. Faradayscher Käfig, das ist auch gut abgeschottet akustisch, dann hört man es natürlich nicht klingeln. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die schlafen mit dem Smartphone auf dem Kopfkissen ein und wachen wieder damit auf. Aber ich will über Arbeitswelt reden. Sie merken, das Thema hat viele, viele Facetten. Es ist viel mehr, als George Orwell das skizziert hat. Und die IT-Wendungen wissen viel mehr über uns, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und ich rede ja nur über Arbeitsrecht, auch wenn ich immer wieder abschweife. Nun ist es so, ich habe vor ein paar Wochen mal über ein ähnliches Thema geredet, da hat mir ein Anwalt, den ich schon lange kenne, gesagt, ach, das haben wir doch schon seit Jahren gesagt. Also seit Jahrzehnten wird prognostiziert, dass wir überwacht werden, dass wir kontrolliert werden, und hat gesagt, das ist ein Quatsch. Ich habe ihm dann entgegengehalten, naja, das kann natürlich sich ändern, sowohl im Privatleben mit dem Smart Home. Ich hoffe, Sie haben schon alle ein komplett vernetztes Haus, wo Sie mit Ihrem Tablet jetzt hier gucken können, ob einer einbricht. Überlegen Sie sich das mal. Sie hätten auf Ihrem Smartphone dabei ein Alarmsignal, auf dem Sie sehen können, dass jetzt einer bei Ihnen zu Hause einbricht. Fände ich eine gruselige Vorstellung. Nicht hier rausrennen, die Polizei anrufen, die da ist, ist der Einbrecher längst weg. Ich würde das gar nicht wissen wollen. Und auf der anderen Seite, Sie haben hier eine Veranstaltungsreihe, wo es viel um Industrie 4.0 geht, um Digitalisierung geht, um Arbeit 4.0 geht. Und ich glaube, überall da sind Überwachungsmöglichkeiten längst viel mehr Wirklichkeit geworden, als wir uns das vorstellen können. Ich sage da auch gleich ein bisschen was dazu. Und andererseits muss man sagen, naja, so Überwachung ist eigentlich gar nicht neu. Also abhängige Beschäftigte werden schon immer kontrolliert bei der Arbeit auf unterschiedliche Art und Weise. Und früher waren so Konsequenzen des Fehlverhaltens noch viel drastischer als heute, muss man ganz ehrlich sagen. Also im Mittelalter hätte ich keinen Fehler bei der Arbeit machen wollen und mein Meister hätte das gesehen. Das hätte wahrscheinlich drastische Konsequenzen gehabt, zumal es keine arbeitsrechtlichen Schutzregelungen gab. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der wirklich neu ist und vielleicht auch eine Errungenschaft unserer Zeit, dass wir Schutzmechanismen haben. Und manchmal ist man überrascht, was man so im Internet findet. Gestern ging mein Google Alert los und zeigte mir an, dass ich hier rede. Also sie haben gute Werbung gemacht anscheinend. Und dann hat mir der Google Alert auch erzählt, dass ich auch darüber reden würde, dass Überwachung ja auch positiv sein könnte im Arbeitsverhältnis. Da habe ich gedacht, naja, wenn Google das sagt, dann muss ich dem auch gerecht werden. Habe schnell noch ein paar Folien dazu gezaubert. Weil natürlich, ich habe keine Ahnung, woher das stammt. Aber man kann natürlich Überwachung auch positiv sehen. Ich habe auch schon Vorträge gehalten, wo ich gesagt habe, was können denn die positiven Aspekte von Überwachungsmechanismen im Arbeitsleben sein? Also beispielsweise, wenn Überwachung, ich bin ja auch Arbeitsrechtler, nicht nur Technikrechtler, wenn Überwachung dazu dienen würde, die Ziele, die es so im arbeitsrechtlichen Bereich gibt, um Beschäftigte zu schützen, umzusetzen, und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man ja sagen könnte, okay, per Überwachungsmöglichkeiten wollen wir die Einhaltung arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften kontrollieren, wie etwa Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten. Sie wissen Arbeitgeber, oder wissen vielleicht nicht, Arbeitgeber haben nach allgemeinen rechtlichen Vorgaben, Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, die Verpflichtung, die Einhaltung aller arbeitnehmerschützenden gesetzlichen Vorgaben zu kontrollieren und durchzusetzen. Und Sie wissen auf der anderen Seite auch, dass heute immer wieder gesagt wird, alle Leute wollen ja rund um die Uhr arbeiten. Und gerade die jungen Leute wollen immer always on sein und wollen permanent nach ihren E-Mails gucken können. Und wenn man abends um 11 die letzte E-Mail gelesen hat und morgens um 7 schon wieder zur Arbeit muss, dann sind das 8 Stunden. Das Arbeitszeitgesetz schreibt aber eine Ruhezeit von 11 Stunden vor. Und da könnte man natürlich wunderschön kontrollieren. Ausschluss nicht ergonomischer Geräte. Ich habe im Zug irgendwann gesessen, da erzählte ein Mensch seiner Nachbarin ganz stolz, wie toll er auf seinem Tablet schreibt. Und er wird nur noch auf seinem Tablet schreiben. Das ging aber nur mit 2 Fingern. Mit 10 Fingern nicht, weil man die 10 Finger auflegt, dann schreibt das Ding irgendwelchen Unfug. Stellen Sie sich mal vor, Sie verbringen auch nur 1 Stunde Ihrer Arbeitszeit auf dem Tablet schreibend. Dann sind die Erkrankungen vorprogrammiert, kann ich Ihnen nur sagen, die man dann hat. Der Tablet-Finger wird dann sicher mal kommen, nicht? Oder die Einhaltung von Vorgaben der technischen Datensicherung. All das könnte man einhalten. Ich habe mal irgendwann auf einem Kongress, wo sehr viele Techniker waren, einen Vortrag gehalten über die Möglichkeit des Datenschutzes durch Mobile Device Management. Komme ich nachher auch noch dazu. Gehen wird das alles. Wo es aber versucht wird, Arbeitgeber dazu zu bringen, Arbeitszeitkontrollen durchzuführen auf technischem Weg. Wissen Sie, was dann passiert? Dann sagen Arbeitgeber, die Menschen wollen das. Ist bloß komisch, wenn ich Menschen frage, könnte ich ja hier auch fragen und sagen, wer von Ihnen, der noch aktiv im Berufsleben steht, möchte rund um die Uhr arbeiten für seinen Arbeitgeber? Vermute ich mal, melden sich die wenigsten. Also ich kenne auch keine empirische Studie und dann halte ich das langsam ein bisschen für Propaganda, zu sagen, die Menschen wollen das. Arbeitgebern ist es recht, wenn Menschen rund um die Uhr arbeiten, weil das eine günstige Bereitschaftstruppe ist. Und auch bei Studenten ist es so, die sagen, na, also eigentlich würde ich gar nicht arbeiten wollen, aber mein Chef will das so. Oder auch bei jungen Berufsanfängern. Das sollte man sich einfach mal klar machen. Die Menschen wollen gar nicht rund um die Uhr arbeiten, weil sie auch dafür nicht bezahlt werden. Aber Arbeitgeber sagen, weil die Menschen rund um die Uhr arbeiten wollen, können wir sie nicht kontrollieren. Sie können mir ungefähr folgen, oder? Gut, Kontrolle und Überwachung von Beschäftigten heute. Also ich glaube, dass die Überwachung heute schon vielfach stattfindet, ohne dass es irgendwo persönliche Konsequenzen hat. Das ist einfach so. Ich könnte Sie, wenn ich Ihr Arbeitgeber wäre und ich Einblick in die technischen Systeme habe, vielfältig überwachen, bis hin zu jedem Tastendruck. Das kann ich sehen. Machen Sie sich nur selbst klar, wenn Sie mal wieder Word aufmachen, Textverarbeitung, schauen Sie da mal in ein Fenster namens Eigenschaften rein. Da sehen Sie sehr genau, wann Sie ein Dokument angelegt haben, wann Sie es beim letzten Mal bearbeitet haben, wann Sie es das letzte Mal angefasst haben. Das ist schon für einen Chef, der sagt, hör mal, ich will jetzt unbedingt das Dokument ganz schnell haben und Sie erzählen dem, ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet. Und der guckt dann einfach mal rein und sieht, ganze Nacht ist gut, nicht? Also wir haben jetzt Mittwochabend und die hat das Ding das letzte Mal oder der am Montagnachmittag angefasst. Ne? Dann stimmt das nicht so ganz. Und viele kennen diese Eigenschaftsfenster nicht, sowohl die Chefs nicht wie die Arbeitnehmer nicht. Es gibt natürlich auch bestimmte Kontrollen, die bekannt und akzeptiert sind. Arbeitszeit ist so der typische Fall, da wo noch mit festen Arbeitszeiten agiert wird oder gar im Akkord oder so, dann wird gesagt, okay, ich habe 8 Stunden gearbeitet, will ich auch haben, das ist akzeptiert. Bestimmte Formen der Kontrolle und Überwachung unterbleiben, weil allgemein bekannt ist, dass sie unzulässig sind. Ich bin im Datenschutzbeirat der Bahn. Der ist gegründet worden nach dem großen Skandal und Sie erinnern sich, da ist wirklich mal ein Vorstandsvorsitzender nach Hause geschickt worden, der Herr Medorn. Der ist über den Bahnskandal gestolpert und ich kann Ihnen verraten, dass bei Bahn und Telekom das Bewusstsein zu Datenschutzskandalen sehr hoch ist. Andere Unternehmen wieder sind nicht so genau. Wenn Sie bei der Telekom mal was erleben, was vorkommt, steht sofort in der Zeitung. Bei der Bahn auch. Bei Vodafone sind viel größere Mengen an Kundendaten weggekommen und die Mitarbeiter viel mehr überwacht worden, stand in keiner Zeitung mehr. Es interessiert dann die Presse nicht mehr. Aber eigentlich weiß man, solche Kontrollen, Mitarbeiter Daten an Privatdetektiven geben, damit die die ausforschen können, sollen nicht stattfinden. Ja, warum finden so Überwachungen eigentlich statt, nicht? Tut mir leid, ich bin da Jurist, nicht? Einer der Gründe steht im Gesetz wahrscheinlich, nicht? Paragraph 611 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, da heißt das so schön zu den vertragstypischen Pflichten beim Dienstvertrag. Durch den Dienstvertrag wird derjenige, der Dienste zugesagt hat, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Da kann ich Arbeitgeber schon verstehen, dass sie sagen, na, wenn der für mich arbeitet, will ich auch sehen, dass er arbeitet und ich zahle den schließlich. Das ist so der Grund, nicht? Und Arbeitgeber wollen sicherstellen, dass sie auch die Leistung bekommen. Nun werden Sie vielleicht ein Phänomen erleben oder vielleicht viele von Ihnen werden auch unter den Bedingungen arbeiten. Viele Arbeitgeber sagen, ach, ich will die Arbeitszeit gar nicht mehr überwachen. Wir haben Vertrauensarbeitszeit. Gerade in der IT-Industrie, da wird Vertrauensarbeitszeit praktiziert. Da können die Leute arbeiten, wann sie wollen. Die müssen bloß ihre Arbeit schaffen. Nicht, wie kommt denn das? Sind Arbeitgeber plötzlich großzügig geworden? Nee, natürlich nicht. Sie haben über die elektronischen Systeme im Hintergrund einen viel besseren Überblick über das, was Menschen tun und wissen genau, wenn ich mit Leuten Zielvorgaben abmache, dann brauche ich die gar nicht kontrollieren. Die arbeiten im Zweifel unbezahlt mehr, machen unbezahlte Überstunden, weil so der Druck da ist. Alle können sehen, haben die ihre Aufgabe erledigt oder nicht. Das ist ein ganz verrücktes Phänomen eigentlich. Auch da gibt es aber dann noch Fälle von Arbeitgebern, ich habe das erlebt, dass ein Arbeitgeber gesagt hat, ich will ein Kontrollsystem haben, das auch die Arbeitszeit kontrolliert. Die Betriebsräte haben dann gesagt, warum willst du das haben? Wir haben doch Vertrauensarbeitszeit. Das Arbeitgeberargument war, ich will aber sehen, ob die Leute trotz Vertrauensarbeitszeit anständig arbeiten. Im gleichen Unternehmen ist dann jemand abgemahnt worden, weil der nachweislich während seiner Arbeitszeit mal 2 Stunden im Schwimmbad war. Warum wird jemand abgemahnt, der Vertrauensarbeitszeit hat? Nicht? Das Gericht hat dann auch dazu gesagt, Moment mal, wenn der Vertrauensarbeitszeit hat, kann der in sein Schwimmbad gehen, wie er will. Dann hat der Arbeitgeber die Vertrauensarbeitszeit nicht mehr haben wollen. Weil wenn man in der Arbeitszeit das macht, was Vertrauen unterstreicht, dann geht es doch nicht. Sie merken, da ist irgendwas schief. Nicht? Aber warum finden Kontrollen statt? Also natürlich Kontrollen aus Zwecken der Qualitätssicherung und Fehlererkennung. Ist ja auch ein Punkt, den ich akzeptieren kann. Sicherung von Anlagen und Systemen. Man will wissen, dass da Menschen gewesen sind. Steuerung von Prozessen und Informationsaustausch über technische Schnittstellen, das alles sind Kontrollmöglichkeiten. Wenn das Arbeitszeitüberwachungssystem mit anderen Systemen was austauscht, dann finden natürlich auch da vielfältige Kontrollen statt. Man muss mal sagen, das hat sich schon in den letzten Jahrzehnten verändert, wie kontrolliert wird, nicht? Die Urform der Kontrolle, das waren Vorgesetzte. Ne? Also das war einfach noch so, da waren Menschen da, die haben geguckt. Und ich habe mir mein Studium verdient, indem ich oft in Produktionsbereichen gearbeitet habe. Da wusste man immer, wenn der Vorgesetzte kommt, muss man akkurat arbeiten. Muss man so tun, als ob man beschäftigt ist, wenn der weg war. Man hatte seinen Akkord, soll schon längst erfüllt, konnte man es langsam angehen lassen. Und natürlich gab es ein Warnsystem. Ne? Wenn der Vorarbeiter kam, das war ruckzuck durch. Und das wusste man lange vorher. Bevor der die Halle betrat, war das schon durch. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich, man kann darauf reagieren. Da kommt ein Mensch, der guckt einem zu, da kann ich darauf reagieren. Und dann gab es den nächsten Entwicklungsschritt, da hat man diese Menschen wegrationalisiert. Genauso wie die Kassierer in Straßenbahnen wegrationalisiert wurden, weil es zu teuer war, hat man hier auch rationalisiert. Der nächste Schritt war, man hat Zählwerke eingesetzt an Maschinen, sogenannte Multimomentkameras oder kennen wir auch Fahrtenschreiber, die Multimomentkameras. Ich erzähle das deshalb, weil das gleich noch ganz wichtig wird für die weiteren Schritte, über die ich reden will, nämlich rechtliche Regelungen. Der Gesetzgeber hat mal 1972 ein Mitbestimmungsrecht für Betriebsräte geschaffen, in dem drinsteht, dass der Betriebsrat mitzubestimmen hat, wenn technische Einrichtungen zur Verhaltens- und Leistungskontrolle bestimmt sind, also geeignet sind. Und da hat er an genau das gedacht. Fahrtenschreiber, Multimomentkameras und Zählwerke und hat das Gesetz gemacht, das bis heute noch gilt und auch im betrieblichen Rahmen Betriebsräten das einzige Mitbestimmungsrecht gibt, damit mitzubestimmen. Das ist faszinierend. Ne? Also die Rechtsprechung hat fortgeschrieben, das, was man für Multimomentkameras gemacht hat und für Zählwerke, gilt heute für Hightech-Computeranlagen. Und es klappt anscheinend noch. Ne? Heute ist es natürlich anders. Nicht? Inzwischen gibt es digitale Systeme, die alles, aber auch alles erfassen und mittels Software zentral verarbeiten und auswerten. Nicht? Da kann ich einfach auch im Nachhinein noch genau sehen, wer was gemacht hat, wer in welcher Qualität gearbeitet hat, wer mit Maschinen wie umgegangen ist. Und das kann natürlich positiv sein, man will nur sozusagen die Maschinenqualität sichern. Kann auch negativ sein, wenn Sie mal mit Leuten reden, die so Systeme gut kennen, die bestätigen Ihnen, Sie können an den Produktionsdaten an einer Maschine, wo ein Mensch arbeitet, absehen, ob sich bei dem eine Erkältung anbahnt. Die wissen schon, bevor die Menschen selber das erste Mal ein Kribbeln in der Nase haben, dass da vermutlich wer ausfällt. Ist eigentlich verrückt, nicht? Man kann natürlich sagen, die wissen auch genau, dass einer irgendwie anders frustriert ist, Liebeskummer hat, sonst irgendwas hat. Da kommen wir gleich noch weit drauf. Nicht? Also man muss sagen, es fallen heute in allen Bereichen digitalisierte Daten ein, die überall gespeichert werden und die im Nachhinein ausgewertet werden könnten. Und das, was da an Qualität auftaucht, ist schon sehr unterschiedlich. Überwachung ist überall möglich, vielfältig möglich. Und es gibt unterschiedliche Intensität, muss man ganz ehrlich sagen. Sobald Sie einen Rechner anmachen, eine Maschine anmachen oder auch ganz harmlose Dinge im Betrieb auf die Toilette gehen oder aus Energiespargründen so ein Bewegungsmelder eingebaut, der zentral gesteuert ist und zentral vernetzt ist, dann weiß das System ganz genau, dass jetzt einer auf die Toilette gekommen und er ist so und so lange da geblieben. Früher war das anders, da waren die Bewegungsmelder dumm, unvernetzt, hingen da einfach so und heute sind die vernetzt, um Fehler anzuzeigen und übertragen natürlich Daten, ich war an in der und der Zeit. Und daraus kann man natürlich eine Korrelation herstellen, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen haben und der Rechner in den Standby-Modus gegangen ist, dann kann man ausrechnen, wie lange haben Sie zum Klo gebraucht, da ist das Licht angegangen und sind wieder zurückgegangen. Die Maschinen sind heute in der Lage, das zu analysieren. Ich sage das erstmal ganz wertfrei. Naja, es gibt natürlich den Umgang, dass man sagt, wir verzichten auf die Auswertung. Wir haben die Daten alle, die sind da und das sind reine Datengräber. Manchmal gibt es gelegentliche Auswertungen, so Stichproben. Das kommt immer vor, dass Arbeitgeber sagen, auch zum Betriebsrat, wir wollen mal eine Stichprobe machen. Wir wollen mal im Arbeitszeitsystem gucken, wann die Leute gegangen sind. Oder wir wollen mal gucken, was sie gemacht haben, wenn die Privatnutzung von so Systemen verboten ist. Wer während der Arbeitszeit dann doch spiegel.de gelesen hat. Oder auto.de oder sonst irgendwas.de, dann will man das mal gelegentlich gucken und wertet die Daten aus. Dann gibt es die geregelten Auswertungen, gezielte Gewinnung und dann das, was uns alle blüht, Big Data, so eins der Stichworte, eine Auswertung von allen Daten, ohne dass man vorher schon gezielt damit vorgeht. Wahrscheinlich haben Sie das schon vielfach gehört, das Beispiel, nicht aus dem Arbeitsleben, aber aus Amerika. Aus Amerika muss man heute vorsichtig sein. In Amerika hat sich ein Vater einer 17-jährigen Tochter furchtbar aufgeregt, dass sie plötzlich nach Hause geschickt bekam, die Tochter, Artikel zur Babypflege, Kinderartikel, was man so braucht, als Schwangere und hat sich furchtbar aufgeregt, hat Walmart war es, denen einen wütenden Brief geschrieben, was ihnen einfallen würde, seiner Tochter sowas zu schicken. Er hat sich dann 4 Wochen später entschuldigt, weil seine Tochter ihm gestanden hat, dass sie wirklich schwanger ist. Und Walmart hat Systeme laufen gehabt, die tatsächlich feststellen können, aus dem unterschiedlichen Konsumverhalten von Frauen, als Mann kann man Schwangerschaft immer so schlecht beurteilen, aber aus dem unterschiedlichen Konsumverhalten von Frauen, dass Frauen, die schwanger sind, andere Einkaufsgewohnheiten haben. Nicht mehr so intensiv riechende Deos kaufen oder sonstige Dinge. Das hat Walmart perfektioniert und daraus abgeleitet. Die haben einfach geguckt, wer kauft was ein? Wie ändert sich Konsumverhalten von Menschen? Und sind drauf gekommen, bei Frauen hat sich das Konsumverhalten verändert und die konnten das analysieren, weil die dann wirklich irgendwann schwangerschaftsbedingte Dinge gekauft haben. Und daraus haben sie abgeleitet, wenn bestimmte Deos nicht mehr gekauft werden, so habe ich es für mich gemacht als einfache Formel, dann spricht das für eine Schwangerschaft. Kann man auch bei Männern für beliebig andere Varianten machen. Das ist natürlich, wenn Sie es aufs Arbeitsverhältnis beziehen, eine extrem spannende, aber auch extrem erschreckende Möglichkeit. Und ich glaube, es gilt fürs Arbeitsleben wie auch überall, was sich digitalisieren lässt, das wird auch digitalisiert derzeit. Und was sich vernetzen lässt, das wird auch vernetzt. Also alles wird zusammengefasst, alles wird handhabbar gemacht. Und da muss man mal sagen, auf mein Thema bezogen, was digitalisiert und vernetzt ist, das lässt sich auch für Kontrollen und Überwachung von Arbeitnehmern einsetzen und auswerten. Und bitte, um das mal deutlich zu sagen, ich sage nicht, alle Arbeitgeber sind Kontrollfuzzis. Die meisten Arbeitgeber sind ganz vernünftig und wollen das gar nicht tun. Aber ich kenne eine ganze Reihe von Firmen, die legen es drauf an, Menschen zu kontrollieren. Manche gibt es nicht mehr, deswegen kann man frei drüber reden. Schlecker, kennen Sie noch, ne? War mal eine Drogeriekette, eine sehr große. Die waren bekannt dafür, ihre Arbeitnehmerinnen, es waren fast nur Frauen in den Filialen, exzessiv überwacht zu haben. Die wollten alles über die Leute wissen, die haben die in der Freizeit hinterhergeschnüffelt. Gott sei Dank gab es da diese technischen Möglichkeiten noch nicht, aber es ist aufgeflogen. Die haben komplette Datenbanken gehabt, wo sie alles, aber auch alles Klatsch und Tratsch gespeichert haben. Und jetzt kommt der spannende Punkt, wie dürfen Arbeitnehmer eigentlich überwachen? Naja, das ist natürlich nur in bestimmten Fällen zulässig. Paragraph 4 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz nicht. Da steht ganz simpel drin, es ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Nicht? Und wenn man das mal drauf nimmt, dann müssen Arbeitgeber sich überlegen, wenn wir bestimmte Überwachungsmaßnahmen durchführen wollen, müssen wir die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen wahren. Und da ist natürlich ein besonders weiter Schutz da. Das wäre eine gute Überwachung. Naja, positiv wäre natürlich das, was ich schon angesprochen habe. So Mobile Device Management heißt, auf jedem Endgerät ist eine spezielle Software, die beispielsweise sicherstellen kann, nur Berechtigte auf betriebliche Daten zugreifen können. Also nur der, der damit arbeitet, darf zugreifen. Dann hätte es Herrn Snowden nie gegeben, wenn man sowas gehabt hätte, bei Bruce Allen Hamilton, der Firma, für die er gearbeitet hat. Dann hätte er mich nur auf die Daten zugreifen können, die er für seine Arbeit brauchte. Er konnte aber auf die gesamte Datenbank zugreifen, nicht schlecht für die USA. Dass nur datenschutzkonforme Zugriffe möglich sind und dass nur zugelassene Geräte genutzt werden, nicht? Und der letzte Punkt, dass man nur während der Arbeitszeit zugreifen kann. Ich habe das oft diskutiert mit Betriebsräten auf Veranstaltungen und Betriebsräte sind immer Feuer und Flamme, Arbeitnehmer auch, aber Arbeitgeber wollen es nicht. Dann wird vorgetragen, ja, ist technisch so schwierig. Quatsch, ist technisch ganz einfach. Man könnte auf Geräten einfach eingeben, weiß ich, zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens sind die tot. Es kommt keine E-Mail an, es kommt gar nichts an. Könnte man machen. Komisch, dass das nicht passiert. Und meine private Theorie ist, möglich, dass für einige Arbeitgeber die Einhaltung von Schutzvorschriften nicht so im Vordergrund stehen oder auch nicht gewollt sind. Das ist nicht überall so, das ist ganz komisch. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einer großen Bank zu tun gehabt. Es ging um Management, es ging um IT-Sicherung beim Management, bezogen auf Vorgaben der BaFin, des Bundesaufsichtsamtes für das Finanzwesen. Und da habe ich entdeckt, die haben was ganz Spannendes. Wenn Sie bei einer Bank in Managementfunktionen wären, dann würden Sie mindestens einmal im Jahr für 2 Wochen zu einer Zwangsabwesenheit gezwungen. Da habe ich gedacht, was ist eine Zwangsabwesenheit, ne? Sie erinnern sich vielleicht, es gab mal einen Herrn Nivelle in Frankreich, der hat die Société Générale, ich glaube, um 5 Milliarden oder so betuckt. Nicht, weil er sie hinterzogen hat, sondern der hat illegale Bankgeschäfte gemacht. Und dazu musste er permanent immer online sein, auch im Urlaub. Und Herr Nivelle hat mal einen Fehler gemacht, er hat einen Luxusurlaub gemacht, irgendwo auf Hawaii oder in der Gegend, und da war kein Netz. Der kam nicht ans Internet ran. Und weil er nicht ans Internet ran kam, hat es Alarm gegeben intern bei der Bank. Und dann haben Leute nachgeguckt und entdeckt, der hat mit 5 Milliarden jongliert und die verzockt. Also hat man gesagt, damit Bankmitarbeiter sowas nicht nochmal machen können, müssen die mindestens einmal im Jahr bei der Bank, zweimal im Jahr für 2 Wochen komplett off sein, müssen all ihre Geräte abgeben, kriegen ihre Zugangscodes gestrichen und dürfen mit der Bank nichts zu tun haben. Das finde ich ein tolles Instrument, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht? Also stellen Sie sich das mal für normale Arbeitnehmer vor, die auch im Urlaub immer Sorge haben, ich muss da hingehen. Wenn man denen totale Abstinenz verordnet, fände ich das klasse. Nicht? Und warum sollte das nicht gehen mit normalen Arbeitnehmern, dass die von 19 Uhr abends bis 7 Uhr morgens nicht an die Geräte rankommen? Wenn Sie mal mit Leuten reden, die in Firmen sind, ein paar gibt es ja, die sowas machen, die sagen alle, das war zu Anfang komisch, aber es ist richtig toll. Ich gucke nicht mehr auf die Mail noch kurz, bevor ich ins Bett gehe, ob da was gekommen ist, und die sagen, es ist einfach gut. Können wir drüber nachdenken.
Ja.
Naja, es ist natürlich so, Schutz vor Kontrollen und Überwachung im Arbeitsverhältnis. Es ist eine Binsenweisheit, dass das Arbeitsverhältnis ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis ist, in dem in der Regel der Arbeitgeber die Bedingungen diktiert. Mal abgesehen davon, wenn Sie Spezialisten sind, was ich, Spezialisten für die Programmierung von Dieselmotoren war mal lange gesucht, ist, glaube ich, hat sich ein bisschen verändert inzwischen. Also wenn Sie so einen Job haben, können Sie die Bedingungen diktieren. Arbeitnehmer sind die schwächere Partei und sind deswegen abgesichert durch Schutzvorgaben. Lernt man im Arbeitsrecht im ersten Semester als Student. Und dann gibt es allgemeine Regeln, die bestimmten Kontrollen entgegenstehen. Es gibt immer noch keine speziellen rechtlichen Vorgaben für den Umgang mit Beschäftigtendaten. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Wir haben kein Beschäftigtendatenschutzgesetz. Und das lässt sich zurückverfolgen bis in die 80er Jahre, dass immer wieder versucht worden ist, ein Beschäftigtendatenschutzgesetz zu machen. Das hat bisher nicht geklappt. Also deswegen, es gibt ein Gebot, das heißt Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Man soll eigentlich gar keine Daten verarbeiten oder nur die, die man braucht. Wenn wir nun arbeiten, wollen wir natürlich schon, dass der Arbeitgeber uns Gehalt zahlt. Nicht? Also ich glaube, meine Kontonummer soll der Arbeitgeber haben, mehr aber auch nicht. Ne? Sie müssen schon einen konkreten Grund haben, um Daten verarbeiten zu können, sonst dürfen Sie das nicht. Man braucht eine gesetzliche Grundlage oder man braucht eine Einwilligung. Und die Einwilligung muss auch noch freiwillig sein. Sie kennen das vielleicht nicht auf einer anderen Ebene. Sie haben sich gerade eine neue Software gekauft. Oder ein neues Smartphone. Ich installiere das ganz stolz. Und dann erscheint zum einen die allgemeinen Geschäftsbedingungen und dann die Datenschutzerklärung. Irgendwie läuft es dann, klicken Sie hier, Sie sind einverstanden. Sie wissen, was passiert, wenn Sie klicken, ich bin nicht einverstanden. Dann installiert sich die Software nicht. Ne? Die großen Firmen haben das bis zum Exzess gebracht. Ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben. Die Stiftung Warentest hat die Vertragsbedingungen, die Datenschutzbedingungen der großen Anbieter wie Microsoft, Facebook und Co. getestet. Mit Abstand die schlechtesten Datenschutzbedingungen zulasten der Nutzer, hat nicht Facebook, hat nicht Twitter, die hat Microsoft. Microsoft behält sich vor, alle Daten, die sie über sie kriegen können, und ich rede ja von Arbeitsleben, da kann ich nicht entgehen der Aufforderung meines Arbeitgebers, nutzt das Office-Paket, behält vor, sich das alles runterzuholen und mit den Daten zu machen, was man will bei Microsoft, und das auf der Basis einer freiwilligen Einwilligung. Stellen Sie sich mal vor, Sie sagen Ihrem Arbeitgeber, der Werder hat was erzählt von Microsoft, ist so schlimm, ich will nicht mehr, und sagen morgen, ich nutze das Office-Paket nicht mehr. Nicht? Ich kenne ein paar gute Arbeitsrechtsanwälte, also die helfen Ihnen dann sicher weiter. Nicht? Enge Zweckbestimmung, ich muss schon bei der Erhebung der Daten sagen, wofür ich sie verwenden will, ganz wichtiger Punkt. Und Information der Beschäftigten bis hin zur Auskunft an Betroffene, das ist im Arbeitsverhältnis immer so ein Streit. Stellen Sie sich mal vor, Sie bewerben sich irgendwo und der Arbeitgeber sagt, der potenzielle Arbeitgeber sagt, naja, okay, das scheint mir ganz interessant, aber ich weiß ja, es gibt da Google, ne? Und ich gebe mal den Namen ein. Und dann kriegt der Arbeitgeber was über Sie raus. Und aus den Gründen sagt er, ich will den doch nicht haben. Wenn der Arbeitgeber rechtskonform wäre, würde er Ihnen mitteilen, okay, wir haben Sie doch nicht genommen. Wer anders war besser. Und im Übrigen beglückwünschen wir Sie ja zu Ihrem vielfältigen Engagement. Wir haben Sie mal gegoogelt und ich denke mir jetzt mal was aus und dann kriege ich so ein Schreiben, Herr Werde, wir hätten Sie gern genommen. Aber nee, wir nehmen Sie nicht. Aber wir haben Sie gegoogelt und haben entdeckt, herzlichen Glückwunsch, Sie machen ja viel, Sie sind im Kirchenvorstand der Zeugen Jehovas in Ihrem Ort. Also das ist, finden wir gut, dass Sie so religiös aktiv sind. Und Sie sind ja auch noch stellvertretender Vorsitzender im Fachverband Schwuler Führungskräfte. Das finden wir auch gut, ne? Dann würde ich dieses Schreiben direkt nehmen, zu meinem Anwalt gehen und sagen, hör mal, das ist doch eine Diskriminierung wegen Religion und Sexualität. Das bringt mir 2 Monatsgehälter ein nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Ne? Das heißt, wenn ein Arbeitgeber sich da korrekt verhalten würde, würde ihn das Geld kosten. Mein Rat ist an Arbeitgeber, lass es lieber sein. Wenn Sie sagen, jetzt spinnt der Wette, bei der Deutschen Bahn ist das so. Die Deutsche Bahn, immerhin der größte deutsche Konzern, sagt ihren Mitarbeitern mit Personalverantwortung, bitte lass das sein, die Leute bei Google zu analysieren, wir wollen das nicht. Eine spannende Aussage, immer noch viel zu wenig bekannt. Sie hängt es auch nicht ganz so hoch, aber die meinen das schon ernst. Ja, und nach dem Bahnskandal, ist vielleicht ein gutes Stichwort, gab es eine Gesetzesnovelle 2009. Damit wollte man uns Beschäftigte besonders schützen vor all diesen Kontrollen, die da gemacht werden. Und da hat der Gesetzgeber was ganz Tolles gemacht. Der hat gesagt, naja, wir wollen die Menschen schützen vor Überwachung. Und deswegen packen wir die gesamte Rechtsprechung zum Beschäftigtendatenschutz in einen Paragraphen. Nun müssen Sie wissen, ich sammle diese Sachen zum Beschäftigtendatenschutz schon sehr lange. Ich habe 4 oder 5 Leitsordner zu Hause mit Urteilen dazu. Ich schätze mal 2000 Seiten. Und die packt der Gesetzgeber in ein Gesetz. Das ist doch klasse, ne? Wie lang müsste nach Ihrer Meinung das Gesetz werden? Ja, ne? So ein Stapel. Nee. Der hat es geschafft, das in Paragraph 32 zu packen und da in einen Satz. Ein Satz ist doch genial. Da steht letztlich drin, personenbezogene Daten dürfen erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wenn dies erforderlich ist. Kürzer kann man es wirklich nicht sagen. Ne? Das Dumme ist, der Satz nützt Ihnen nur was, wenn Sie die Rechtsprechung dazu kennen würden. Und nur dann können Sie beurteilen, darf der Arbeitgeber das eigentlich oder darf er es nicht tun. Und ich habe jetzt gedacht, jetzt, wenn wir den Satz kennen, dann sollten wir vielleicht auch mal miteinander gucken, was denn ein Arbeitgeber darf. Erforderlich nicht. Das steht da so im Gesetz und stellen sich vor, Sie müssten das bewerten. Nicht? Also aus dem Paragraphen leitet sich beispielsweise ab für Bewerbungen. Naja, Arbeitgeber dürfen bestimmte Fragen stellen, andere nicht. Der Arbeitgeber soll wissen, wie ist die Qualifikation, wie ist der berufliche Werdegang, wie sind Zeugnisse aus Vorbeschäftigungen, die kann ein Arbeitgeber anfordern. Hat man einen Führerschein, wenn eine Fahrertätigkeit erwartet wird oder in bestimmten Fällen auch Aussagen zu Vorstrafen? Wenn ich einen Geldtransporter fahren will, kann der Arbeitgeber mich fragen, sind Sie wegen Kapitalverbrechen, Raub, bestraft, nicht? Aber wenn ich nur irgendwie am Schalter sitze, kann er mich nicht fragen, sind Sie ein Verkehrsraudi? Das muss man ganz deutlich sagen. Und das beinhaltet schon relativ viel und große Freiheiten für Arbeitgeber. Unzulässig ist hingegen, muss man auch mal ganz deutlich sagen, Fragen, die keinen direkten Bezug zum Arbeitsverhältnis haben. Politische Meinung oder philosophische Überzeugung. Unter philosophische Überzeugung subsumieren Juristen auch immer politische Auffassungen. Nicht? Das geht den Arbeitgeber überhaupt nichts an, es sei denn, er ist selbst eine Partei. Also wenn Sie morgen bei der SPD oder der CDU anfangen wollten als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und die fragen, Sie sind in einer Partei, dann können Sie allenfalls sagen, nein, in keiner. Dann geben die Ihnen wahrscheinlich gleich ein Beitrittsformular oder so. Wenn Sie natürlich in der SPD sind oder bei der CDU anfangen oder umgekehrt, dann müssen Sie das sagen. Das ist aber auch die einzigen Fälle, wo das legitim ist. Gewerkschaftliche Organisationen, nicht, würde ich als Arbeitgeber immer fragen, nicht, und dazu sagen, sage ich nicht, ist doof, ne? Der ganze wichtige Punkt ist, bei all diesen Punkten dürfen Sie lügen. Da hat man ein echtes Recht zur Lüge. Nicht? Man darf die Unwahrheit sagen. Sexuelle Orientierung, Kinderwünsche ist auch mal so ein spannender Punkt. Nicht? Arbeitgeber dürfen Frauen nicht fragen nach einer vorliegenden Schwangerschaft. Da sind Arbeitgeber dann natürlich clever und sagen, ja, ich habe ja auch 3 Kinder. Und wie stehen Sie eigentlich zu Kindern? Ist natürlich bei einer jungen Frau oder auch bei einem jungen Mann ganz gefährlich, das zu fragen. Bei einer jungen Frau ist immer das Problem, die Beschäftigungsverbote um die Geburt rum. Oder Erziehungszeiten dann bei beiden Geschlechtern, nicht? Zurückliegende Krankheiten ist auch immer so beliebt. Sind Sie gesund? Würde ich bei einem Arbeitgeber immer so sagen, kerngesund. Ich, Superman, nicht? Auch wenn ich vielleicht gerade irgendwie ein Bein gebrochen hatte, geht den Arbeitgeber nichts an. Da merken Sie, hat die Rechtsprechung schon gesagt, Big Brother müssen Grenzen gesetzt werden, nicht? Und in der Durchführung des Arbeitsverhältnisses ist es genauso. Auch da sind bestimmte Kontrollen unzulässig, nicht? Da dürfen Arbeitgeber nur Aussagen zu dem verlangen, was man tatsächlich schuldet. Und jetzt kommt der spannende Punkt, wir kommen jetzt langsam auf Kontrollen zurück. Man darf nur solche Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen durchführen als Arbeitgeber, die unter Beachtung des geltenden Rechts erforderlich sind. Merken Sie, das ist der Paragraph 32. Das ist nämlich eigentlich ganz alt, es war schon immer so. Und das geht sowohl, wenn es um technische Kontrollen geht, als auch wenn es um digitale Kontrollen geht. Und ich führe das jetzt so lange aus, man muss das wissen, um beurteilen zu können, was da zulässig ist und was nicht. Und da sind Kontrollen unzulässig, die unangemessen in Persönlichkeitsrechte eingreifen. Also beispielsweise die Überwachung erkrankter Arbeitnehmer durch Privatdetektive, wenn es keinen begründeten Zweifel an einer Arbeitsunfähigkeit gibt. Der hat eine Arbeitsunfähigkeit vorgelegt, der Arbeitgeber sagt, der kommt mir so gesund vor, ich hänge mal einen Detektiv hinterher, das gilt nicht. Ganz spannend ist auch, bei wiederholter Verletzung des Rechts am eigenen Bild durch Videoüberwachung hat das LAG Hessen vor 6 Jahren tatsächlich mal einen Schadensersatzanspruch zugesprochen. Eigentlich die erste Instanz hat dem Arbeitnehmer 10.000 Euro zugesprochen. Die zweite Instanz, hessisches LAG, hat dann gesagt, wir reduzieren das, ich glaube, auf 2.000. Aber auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht? Wenn der Arbeitgeber einen unangemessen überwacht, gibt es Geld. Und alle Auswertungen, für die es keine datenschutzrechtlichen Grundlagen gibt, sind auch unzulässig. So, das war jetzt das Ende der Rechtsvorlesung. Ist doch alles klar, oder? Ist alles verboten, was nicht erlaubt ist? Wenn man was machen will als Arbeitgeber, dann muss es Persönlichkeitsrechte wahren und darf das, es kommt noch dazu, ich habe jetzt ein paar Urteile ausgelassen. 2 davon will ich Ihnen nennen. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sagt, Überwachung und Kontrolle muss nach dem Ultima Ratio-Prinzip beurteilt werden. Ich muss als Arbeitgeber das mildeste Mittel wählen. Ich darf auch keine Totalkontrollen machen. Also ich darf nicht Arbeitnehmer mit einer Kamera überwachen, permanent, wenn eine Stunde Kamera ausreicht. Und wie verschieden das sein kann, will ich Ihnen vielleicht mal illustrieren. Wenn wir Feuerwehrleute wären, Berufsfeuerwehrleute, dann wären wir froh über so einen kleinen GPS-Transponder in unserer Jacke und in der Hose haben wir auch noch einen, weil wir müssen unter Artenschutz in brennende Häuser rein. Wenn mir dann ein Balken auf den Kopf fällt und ich bewusstlos bin, möchte ich ganz gern, dass die Kollegen mich da schnell rausholen. Kein Feuerwehrmann, den ich kenne, hat Probleme damit, dass er komplett gemonitort ist. Im Einsatz wissen die in modernen Feuerwehren ganz genau, wo welche Leute sind. Gar kein Problem, oder? Geldtransportfahrer werden auch gemonitort, da weiß man immer, wo die sind. Auch gar kein Problem. Hingegen ein Taxifahrer, der findet das nicht so gut, dass die auch so einen GPS-Transponder haben und man genau weiß, wo er ist und wann er auch mal eine Schwarzfahrt macht. Das wollen die gar nicht und sagen, wir werden überwacht. Und das Bundesarbeitsgericht sagt, eine solche totale Überwachung geht dann doch nicht. Dann sind die meisten Taxifahrer keine Arbeitnehmer. Die zweite Entscheidung ist auch ganz spannend. Nun gibt es in vielen Betrieben, da wo es Betriebsräte gibt, Regelungen, die sagen, wir wollen Verhaltens- und Leistungskontrollen nur in bestimmten Fällen zulassen. Sonst sind die ausgeschlossen. Das hört sich doch gut an, oder? Dass Betriebsräte auch für ihre Belegschaften sagen, bestimmte Überwachung ja, andere nicht. Wenn da nicht das Bundesarbeitsgericht wäre. Denn die haben gesagt, es gibt im deutschen Zivilrecht, also auch Arbeitsrecht, kein Sachvortragsverwertungsverbot. Habe ich lange gelernt an dem Wort, Sachvortragsverwertungsverbot. Das heißt, selbst wenn per Arbeitsvertrag oder per Betriebsvereinbarung bestimmte Kontrollen ausgeschlossen sind und der Arbeitgeber sie illegalerweise trotzdem macht, und dabei irgendwas entdeckt, was er gegen sie verwenden kann im arbeitsgerichtlichen Verfahren, dann ist das ein Beweismittel, das sie nur entkräften können, wenn sie das Gegenteil beweisen. Das ist an der Frau passiert, auch bei Schlecker 2007, daher stammt nämlich der Fall. Da war Folgendes, die hatten bei Schlecker eine Regelung in der Betriebsvereinbarung, Taschenkontrollen dürfen gemacht werden, aber nur nach Stichproben und wenn vorher der zuständige Betriebsrat informiert ist und dabei sein kann. Und dann kam in einer Schlecker-Filiale ein Kontrolleur auf und sagte, ich möchte mal deine Tasche kontrollieren. Da hat die Frau gesagt, nö, die war zufällig auch Betriebsrätin. Ne? Da muss ein Kollege her, dann haben die gesagt, komm nicht in Frage und haben sie letztlich gezwungen, die Tasche aufzumachen. Was fand man in der Tasche vor? Ein Lippenstift-Tester, also ein Demo-Lippenstift. Neu, Verdacht der Unterschlagung. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, wie der da reinkommt. Im Übrigen hätte er nicht in meine Tasche gucken dürfen. Beweisverwertung, das hat sie bis zum BAG gebracht und das Bundesarbeitsgericht hat diesen Satz gesagt, es gibt kein Sachvortragsverwertungsverbot. Mit der Konsequenz, selbst wenn dem Arbeitgeber Kontrollen verboten sind und er sie trotzdem macht und dabei was gegen Arbeitnehmer findet, kann er das arbeitsrechtlich nutzen. Ist doch verrückt, oder? In Amerika wäre das anders. Ich muss ja was Gutes mal über Amerika sagen. Nicht? In Amerika gibt es die Doktrin von den Früchten des verbotenen Baums. Da gibt es ein Beweisverwertungsverbot. Das dürfte der Arbeitgeber nicht nutzen. Das wird wahrscheinlich Herr Trump jetzt auch mal abschaffen oder sowas. Nichts ist antiquiert. Da gibt es eine zweite Entscheidung, die das ein bisschen einschränkt. Die war ganz spannend. Wahrscheinlich war Keentop reif. Stellen Sie sich mal vor, in einem Cash-and-Carry-Markt, also irgendeinem Großmarkt, hat ein Mitarbeiter in der Getränkeabteilung gearbeitet, gegen den hat man den Verdacht, dass der klaut. Und dann hat man im Papierkorb des Getränkemarkts Etiketten von Ware gefunden und hat daraufhin der Arbeitgeber ohne den Arbeitnehmer, der war ja beim Arbeiten, dessen Spind aufgemacht. Und was fand man im Spind vor? Das war ein Mann, 2 Garnituren, feinster Damenunterwäsche ohne Preisschilder, aber nagelneu. Und da haben die gesagt, die hat er geklaut, dann wollte man ihn zur Rede stellen Und das war dann wirklich krimireif, weil der hat es irgendwie erfahren anscheinend. Und der Chef hat ihn dann gesehen, als er während der Arbeitszeit plötzlich losgeflitzt ist, in sein Auto gestiegen ist, weggefahren ist. Er ist noch hinterhergelaufen und hat gesagt, halt, 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 so stelle ich mir das vor. Und da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, ein Spind ist ein Intimbereich. Und wenn der Arbeitgeber den Verdacht hat, dass der Arbeitnehmer da was Geklautes drin hat, dann hätte er ihn zur Rede stellen müssen und sagen, bitte mach den Spinn vor meinen Augen auf. Und nur wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er ihn selbst aufmachen dürfen. Nicht? Also Persönlichkeitsrecht greift dann schon ein. Und so intime Daten darf ein Arbeitgeber nicht sammeln. Da gibt es ein Beweisverwertungsverbot. Warum erzähle ich das? Das hat ja noch gar nichts mit IT und Big Brother zu tun. Ich komme da gleich hin. Sie werden es gleich merken, weil dann natürlich die gleichen Rechtsgrundsätze gelten bei IT und Big Brother. Ich habe mal so ein paar Fälle mitgebracht. Eine Bewerberin wird im Vorstellungsgespräch gefragt, ob sie Probleme mit Alkohol hat. Was würden Sie auf so eine Frage im Vorstellungsgespräch sagen? Nicht? Vielleicht, wenn man in der Brauerei anfängt, kann das relevant sein. Nicht? Und naja, der Grund war, die haben von ihr ein Foto gefunden. Ne? Damit haben sie auch konfrontiert. Nun weiß ich nicht, ob das schon ein Problem mit Alkohol ist, aber immerhin, recht auf vergessen Schnee von gestern. Die hat dann gesagt, das ist ewig her. Das ist ein Foto, da war ich vielleicht wirklich mal breit. Sie ist nicht genommen worden. Man hat natürlich nicht deswegen sie nicht genommen, aber sie ist vor Gericht gezogen. Sie konnte es nicht beweisen, dass sie deswegen nicht eingestellt worden ist. Auch so ein Klassiker. Ein Bewerber wird in einem Vorstellungsgespräch bei einem großen Verkehrsflughafen, ich sage ja nie so genaue Daten, Sie kommen auch nicht drauf, wie das sein könnte, mit der Frage konfrontiert, wie er denn aus heutiger Sicht seine Aktivitäten bei den Protesten gegen den Ausbau der Start- und Landebahn war. Nicht auf verblüffte Nachfragen sagt man ihm, man hat mal im Internet recherchiert und dabei einiges gefunden, unter anderem auch mal so Fotos auf seiner Webseite irgendwo, wo er identifizierbar ist. Nicht? Und auch das eine Frage von Kontrolle, auch das war Jahre her. Man weiß an diesem Verkehrsflughafen, dass man sich da gar nicht bewerben braucht, wenn man mal gegen eine neue Landebahn aktiv gewesen ist und das aktenkundig ist. Auch eine Form von Kontrolle schon im Bewerbungsverfahren, nicht? Also Sie merken, da passiert viel. Jetzt kommen wir mal auf die Durchführung von Beschäftigtenverhältnissen. Da wird es dann erst richtig witzig und spannend eigentlich. Nee, witzig ist das gar nicht. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie arbeiten in einem Logistikunternehmen und daddeln auf Ihrem Notebook rum, haben die WLAN-Funktion an und entdecken wirklich irgendeinen WLAN-Sender, den Sie nicht identifizieren können, klicken da mal drauf. Was passiert dann? Sie sehen sich selber. Sie kennen das, ne? Dann sieht man irgendwie eine Kamera im Stadion, sieht man das immer, dass dann Leute nach oben zur Leinwand winken, anstatt auf die Kamera. Nicht? Man sieht sich da und der hat wahrscheinlich auch so rumgewedelt, stelle ich mir vor, und hat entdeckt, das ist da oben. Und da hat er geguckt und tatsächlich die Waren in den neuen Rauchmeldern versteckt. WLAN-fähige Kameras. Dann hat man beim Betriebsrat nachgefragt und der Betriebsrat hat den Arbeitgeber gefragt, was sagt der? Kann ich mir nicht erklären. Ja. Dann hat man beim Hersteller nachgefragt, also beim Einbauen, der hat gesagt, naja, wir hatten die einfachen Rauchmelder nicht mehr am Lager und haben deshalb die dreimal so teuren Modelle verbaut. Ist überzeugend, ne? In der Firma, die war mal für einen Big Brother Award nominiert, wegen dieser Geschichte, und da haben wir einen Anruf gekriegt von einem gewissen Günter Wallraff, der uns gebeten hat, der hat das irgendwie spitz gekriegt, nichts zu machen, er könnte uns noch nicht sagen, warum, wir haben es später erfahren, der hat auch da recherchiert. Und hat festgestellt, in dem Unternehmen werden Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten. Deswegen finde ich den Zufall umso glaubhafter. Ne? Da ist nie was draus geworden. Die haben ja die Dinger ausgebaut. Es gab massiven Protest. Weil, wo hängen Rauchmelder? Überlegen Sie sich das mal. Die hängen nicht nur in den Büros, die hängen auch in den Umkleideräumen. Nicht? Das ist nie bewiesen worden. Die waren über Nacht weg, die Dinger. Ne? Die Belegschaft, die haben einen abgebaut, hat der Arbeitgeber gesagt, Sachbeschädigung, und hat Leute abgemahnt deswegen. Also das war über Nacht verschwunden. Macht das Ganze natürlich glaubhaft. Ne? Anderer Fall, Sachzwang. In einem Unternehmen fanden alle Beschäftigten plötzlich eine ausführbare Datei auf ihrem Rechner vor. Die haben mal recherchiert und es war eine Datei aus dem Bereich forensischer Software. Das heißt, die speichert jeden Knopfdruck, den man auf dem Rechner macht, auf einem zentralen Server mit. Man konnte rauskriegen, woher es kam. Der Server kam aus Amerika, die Software. Als der Gesamtbetriebsrat nachfragte, war die Datei plötzlich weg. Dann hat sich eine Beschäftigte bei der Aufsichtsbehörde für Datenschutz beschwert. Und da passierte was ganz Spannendes. Da hat nämlich der Anwalt des Arbeitgebers gesagt, aus Sicherheitsgründen mussten wir das machen. Und wir haben dann, nachdem wir das Sicherheitsproblem gelöst hatten, die Software runtergenommen und dass das illegal war, wussten wir. Aufsichtsbehörden haben die Möglichkeit, in solchen Fällen bis zur 500.000 Bußgeld zu verhängen. Was hat die Aufsichtsbehörde gemacht in dem Fall? Man muss dazu sagen, sie haben bei Aufsichtsbehörden ein Nord-Süd-Gefälle. Je weiter sie in den Norden kommen, desto zackiger sind die Aufsichtsbehörden mit Bußgeldern. Jetzt sind wir hier bekannterweise im Süden. Jetzt werde ich nichts über die Aufsichtsbehörde dieses Bundeslandes sagen, aber eine andere Aufsichtsbehörde aus dem Süden hat gesagt, naja, wenn ihr einseht, dass ihr einen Fehler gemacht habt, dann lassen wir das mal auf sich beruhen. Verrückt, nicht? Statt mal zu sagen, wir verhängen ein Bußgeld, das ist schon so ein bisschen eine General- und Blanko-Vollmacht. So, und jetzt will ich zum Schluss nochmal mit einem Beispiel kommen. In einem Unternehmen soll Office 365 im Hause Microsoft eingeführt werden. Was ist so die erste Assoziation, wenn man hört Microsoft Office 365? Welche Programme sind da drin? Genau, das ganze Office-Paket, das Stichwort wollte ich hören. Also das, was ich auch benutze, Word, Excel, Publisher nutze ich nicht, aber PowerPoint und Outlook, nicht das, was man so hat. Ja, habe ich auch gedacht zuerst, ne? Das hat der Arbeitgeber auch gesagt. Das ist nur die Online-Version des bekannten Office-Paketes und sieht also auch gar keinen Mitbestimmungsbedarf. Die haben den Betriebsrat, sagt aber dem Betriebsrat, dass mit Office keine Verhaltens- und Leistungskontrollen erfolgen werden. Und dann haben sich das mal Menschen angeguckt und entdeckt, was ist da noch alles drin, nicht? Da ist sozusagen eine Software, Delve. Delve ist eine Software, die brauchen wir alle. Passend auch, mit Delve können wir Folgendes machen. Kennen Sie das nicht? Ich mache jetzt mal den kleinen Microsoft-Werbeblock, nicht? Sie können die Lizenzen bei mir günstig erwerben hinterher, ne? Kennen Sie das Phänomen nicht? Sie suchen eine Datei auf dem Rechner oder irgendwas, ein Foto, und finden das nicht, ne? Klammer auf, ich finde das immer irgendwie mit ein bisschen Suchen und der normalen Suchmaschine. Mit Delve ist es einfach. Sie sagen nur Foto Griechenland Urlaub 2014. Da sagt Delve sofort, hier ist es, ne? Das ist doch ein tolles Tool, oder? Ja doch, das ist toll. Sagen Sie jetzt ja, ich bin von Microsoft, ich will Ihnen das verkaufen. Ne? Ja. Ne? Sie können dann auch einen Score machen. Sie können, wenn Sie so kommunizieren in so einem Outlook-Netzwerk oder mit anderen, mit Jammer, mit anderen Leuten in Kontakt sind, mit so einem internen sozialen Netzwerk, dann können Sie Ihre eigene Bedeutung sehen. Mit Punkten. Alle Leute lieben mich in der Firma, nicht? Ich habe einen ganz hohen Score und den da liebt keiner. Ne? Ne? Ist doch auch toll, oder? Das Tool heißt My Analytics. Und damit das alles funktioniert, läuft im Hintergrund was ganz Spannendes, nämlich es läuft ein sogenannter Office Graph. Der Office Graph ist Big Data Anwendung, also die durchsuchen alles, auch den Inhalt von E-Mails. Die sind in der Lage, Chats, die man führt, also ja, Chats halt, geschriebene Gespräche, auszuwerten und Analysen zu machen. Weiß ich, wenn da oft das Wort Liebe vorkommt, hat das was mit Gefühlen zu tun, möglicherweise, wenn Hass vorkommt auch. Und können dann aus diesem Graph, aus der Ansammlung von Daten, die Analysen befeuern. Klingt doch toll, oder? Jetzt überlegen Sie mal, ich habe das in einem Unternehmen tatsächlich als praktisches Beispiel, habe dann die spannende Frage gestellt, Paragraph 4 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz, ne? Auf welcher Rechtsgrundlage dürft ihr das? Dann haben die gesagt, das wird schon legal sein. Dann habe ich gesagt, Moment mal, es ist nicht legal, ihr dürft es nicht. Und ich habe dann gesagt, na, ihr habt auch einen betriebsärztlichen Dienst. Wie ist denn das eigentlich mit dem? Darf der betriebsärztliche Dienst dann überall drauf gucken? Großes Problem, nicht? Und man denkt jetzt drüber nach und hat mal mit dem Datenschutz gesprochen. Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde hat die Stirn gerunzelt. Nun hören Sie das vermutlich zum ersten Mal, oder? Kann Sie den Office Graph? Der läuft da mit und indiziert alles. Überlegen Sie mal, E-Mails, nicht nur den Header, sondern E-Mail-Inhalte. Mit allen Stichworten, was Sie so schreiben, und der Algorithmus, nach dem ausgewertet wird, ist unbekannt. Überlegen Sie mal, was für Algorithmen kennen. Nicht? Also ich gebe zu, ich habe früher mal bei Amazon bestellt. Ich mache das nicht mehr. Ich habe das schon, bevor Amazon ins Gerede gekommen ist, wegen schwieriger Arbeitsbedingungen nicht mehr gemacht, weil mich was anderes genervt hat. Ich habe da zu viel Geld ausgegeben. Ich habe eine simple CD gesucht und beim nächsten Mal wieder einloggen, sagten andere Leute, haben auch diese CDs angeguckt. Das waren immer genau die, die ich klasse fand, ne? Ich habe da endlos CDs bestellt, bis ich das mal gelassen habe. Was läuft da für ein Algorithmus dahinter? Ein ganz simpler, ne? Die gucken einfach, was ist der Wert für ein Profil, der kauft die und die Musik, kriegt er was anderes. Oder ich habe neulich mal nach einer Kamera geguckt, einfach so, um zu gucken, was kostet das Modell, habe das ad acta gelegt, weil viel zu teuer. Und das nächste Mal, als ich was ganz anderes recherchierte, ganz anderes Thema, taucht in der Werbung was auf, Sie ahnen schon, ne? Die Kamera. Ich habe es von einem anderen Rechner getan. Ich logge mich da nicht ein mit Peter Wedde, aber irgendwie weiß Google oder Bing, es war in dem Fall Bing, im Hintergrund, der Wedde kommt mit drei Rechnern rein. Ich gehe über drei verschiedene Rechner ins Internet und die können verknüpfen, welcher Rechner es ist, und ich kriege zielgenau die Kamera. Und das ist die simple Form. Das, was da bei solchen Anwendungen wie Microsoft Office läuft, es gibt auch andere, wobei so viel Konkurrenz zu Microsoft Office gibt es nicht. Was da im Hintergrund läuft, ist ein gigantischer Algorithmus, der uns mit anderen vergleicht. Da steht nicht drin, Peter Wedde macht das, sondern die haben ein Profil hinterlegt. Der Mensch macht das so und so, sehen andere Menschen machen was Ähnliches und bilden dann sowas ab. Das läuft auf die Arbeitswelt zu und ich sehe aus Ihrer Reaktion, ist Ihnen noch nicht so bekannt. Es wird immer noch nicht so richtig zur Kenntnis genommen, aber da ganz viele Unternehmen das einführen, kann ich nur raten, muss man sich ein bisschen warm anziehen über das, was die Systeme wissen, zumal sich Microsoft vorbehält, nach seinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzbedingungen, alle Daten, die sie über einen Menschen haben, auszuwerten. Sportliche Mitarbeiter, stellen Sie sich das mal vor, was ich Ihnen jetzt so berichte, wie Sie da reagieren würden. In einem Unternehmen erhalten alle Beschäftigten moderne Fitnessarmbänder geschenkt. Und der Arbeitgeber fordert alle Beschäftigten auf, dass man die mit diesen Armbändern gesammelten Daten zu so einer Art Gesundheitswettbewerb einsetzt. Die machen sehr viel für Gesundheit. Die haben so Wackelspielzeuge in den Teeküchen stehen. Ich finde das immer klasse, wenn ich da bin. Da gibt es immer wieder was Neues, nicht? Aber die sagen, die, die gesundheitsbewusst sind, kriegen einen Bonus. Also die kriegen kein Geld, sondern die kriegen Events geschenkt. Und dann sagen natürlich einzelne Beschäftigte, ich will das nicht. Und was heißt es dann? Spielverderber. Überlegen Sie mal, was da passiert mit Gesundheitsdaten. In der Diskussion um Big Brother sind Gesundheitsdaten so ziemlich das Heikelste, was man finden kann. Jede fünfte Kündigung erfolgt heute immer noch aufgrund von Krankheit. Jeder fünfte Arbeitnehmer wird entlassen wegen Krankheit. Und deswegen rate ich allen Arbeitnehmern mit ernsten Krankheiten, auf keinen Fall dem Arbeitgeber verraten. Und wollen Arbeitgeber plötzlich Fitnessarmbänder haben, mit denen sie die Gesundheit ihrer Arbeitnehmer speichern können. Das halte ich für eine der gefährlichsten Entwicklungen, die wir da haben, gekoppelt mit solchen Big-Data-Anwendungen. Sie wissen einfach nicht, was dahinter steckt. Ich hoffe, ich deprimiere Sie jetzt nicht zu sehr. Wollte ich gar nicht tun. Ist so ein schöner Abend eigentlich hier. Aber okay, ich habe ja gesagt, ich komme langsam zum Schluss. Volle automatische Analyse von Bewerbern. Das ist auch ganz spannend. Da gibt es Software, die läuft schon und sehr gut. Die ist getestet worden. Wenn Sie sich bei einer Firma bewerben und die Software läuft im Hintergrund, macht die Software aus Ihrer Sprache eine Analyse, was für ein Typ Sie sind. Ich glaube, eine Journalistin vom Handelsblatt hat die mal getestet, hat sich dann ihre Analyse besorgt und gab hinterher zu, das ist durchaus zutreffend. Eine Viertelstunde Gespräch, und das ist nicht der Mensch, der analysiert, sondern sie selber. In Amerika wird das angeboten für Firmen und nicht nur für Bewerber, sondern für Beschäftigte. Das heißt, wann immer Sie mit wem telefonieren, läuft eine Software im Hintergrund, die aus Ihrem Sprachduktus, dem Rhythmus, der Wortwahl, der Geschwindigkeit analysiert, wie ist der drauf. Bei Trump haben ja schon alle vorher gesagt aus seiner Sprache, der sei ein schwerer Psychopath und Egomane, aber das hätte man vielleicht auch so rausgegeben. Aber überlegen Sie sich das mal, wenn sowas im Hintergrund liefe, die Fitness-Apps und Big-Data-Systeme, muss man sich auch mal überlegen, was passiert da eigentlich mit so Big-Data-Systemen? Da werden einfach Daten erstmal gesammelt, ohne dass man weiß, wozu. Und Sie erinnern sich an meinen kleinen datenschutzrechtlichen Ausflug. Datenminimierung, Datenvermeidung, das geht nach deutschem Recht nicht. Und ich habe mir hier eins geschenkt, Ihnen zu erzählen, was mit dem europäischen Recht eigentlich passiert. Wir kriegen ja ein ganz neues Datenschutzrecht. 25. Mai 2018 haben wir ein komplett neues Recht. Auch nach dem wird es nicht mehr gehen. Aber mal schauen, wie das so weitergeht. Wenn Sie für eine amerikanische Firma arbeiten, dann kennen Sie das schon. Oder nicht nur für eine amerikanische, auch die französischen Unternehmen haben so ein bisschen imperialistisches Verhalten mit ihren eigenen Vorgaben. Wenn Sie für die arbeiten, sind Sie möglicherweise damit konfrontiert, dass gesagt wird, wir machen das weltweit so. Wir wollen das auch in Deutschland durchsetzen mit Fitnessarmbändern. Wir wollen, dass unsere Belegschaft sich über Gesundheit austauscht. Und wie wollen Sie da vermeiden, dass im Hintergrund solche Systeme ablaufen? Big Brother steht längst nicht mehr vor der Tür, ist schon längst da. Wir haben in den Betrieben Datensammlungen, die alles, was wir vorher gehabt haben, in Schatten stellen, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn Sie allein mal denken an Ihr E-Mail-System, mit dem Sie arbeiten. Ich habe jetzt von dem ganzen Spektrum von Microsoft eins nicht genannt, Skype for Business. Skype kennen Sie alle, das war früher mal eine kostenlose Telefon-, Videotelefon-Anwendung übers Netz, geht heute noch. Und Lync war so eine Datenaustauschplattform. Das ist in vielen Firmen eingesetzt. Und da ist es so, dass die Daten auf Knopfdruck im Hintergrund gespeichert werden können. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil sie werden natürlich auf einem Server, wenn man es nicht ausschließt, auch gespeichert. Das heißt, wenn Sie sich mit jemandem eine Skype-Konferenz gemacht haben, egal nun ob Sprachkonferenz oder Audiokonferenz, wird das gespeichert. Jetzt überlegen Sie sich das mal für sich selber, nicht? Wenn ich jetzt sage, wir telefonieren, wir drei telefonieren miteinander, nicht? Wir kennen uns, dann würde ich vermuten, bei so einem Telefongespräch fällt auch mal ein privates Wort, weil uns klar ist, das Wort ist vergänglich. Schon gar, wenn man zu zweit telefoniert, nicht? Jetzt stellen Sie sich mal vor, das Telefongespräch wird gespeichert und vielleicht anderen zugänglich gemacht. Da würde ich manches Wort schon auf die Goldwaage legen, das ich da sage, nicht? Und dann kommt noch dazu, es wird per Video gespeichert. Mit Skype sind auch Videokonferenzen möglich, unter bestimmten Voraussetzungen. Stellen Sie sich mal vor, wir drei machen eine Videokonferenz in unserem Büro. Das ist ein Großraumbüro, da geht hinterher wer durch, kratzt sich am Kopf oder macht Schlimmeres. Und der ist dann auch mit auf dem Bild für alle sichtbar, nicht? Und das ist eine neue Qualität, über die noch keiner so richtig nachdenkt. Ich habe mit ein paar Unternehmen in Deutschland immer wieder zu tun, da musste ich bisher immer reisen. Wenn man da so als externer Berater kommt, muss man reisen. Frankfurt-Stuttgart geht relativ schnell, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Wir machen das heute per Skype ab. Wir sehen uns eins, zwei im Jahr mal, ansonsten machen wir das per Skype, Videokonferenz. Ich sehe die Leute auch, finde ich ganz angenehm. Wir klären die Themen und ich spare mir Reisezeit, finde ich toll. Wenn ich aber wüsste, dass das aufgezeichnet wird, würde ich manche Bemerkungen, die ich da flapsig auch in der Videokonferenz mache, weil ich weiß, da wird nichts aufgezeichnet, nicht machen. Also ich will damit sagen, Big Brother ist längst da. Wenn man das alles auswertet, kann man gegen Leute ganz viel finden. Viele Arbeitgeber nutzen das noch nicht. Man muss ja auch mal sagen, viele Arbeitgeber sind da sehr vernünftig, zu sagen, wenn ich das einsetze, handle ich mir mit meiner Belegschaft so einen Riesenärger ein, das will ich nicht. Deswegen, gerade große Arbeitgeber nutzen es nicht. Es gibt aber auch welche, die es nutzen und ausnutzen. Ich habe Ihnen nur ein paar Fälle genannt. Ich könnte Sie jetzt den ganzen Abend mit weiteren Fällen unterhalten. Ich kann Ihnen verraten, bei Big Brother haben wir immer die verrücktesten Fälle eigentlich auf dem Tisch liegen, nicht von Kontrolle. Stellen Sie sich mal Folgendes vor, in einer Verwaltung wird Klopapier geklaut. Kleine Verwaltungseinheit, 20 Leute, da verschwindet Klopapier. Das Klopapier ist in einem großen Schrank und die haben zwar eine Putzfrau, die das nachfüllt, aber wenn so in einer Woche Klopapier alle ist, kann man an den Schrank gehen, Klopapier mitnehmen und austauschen. Hört sich simpel an, ne? Das wird geklaut. Was würden Sie als Arbeitgeber machen, wenn Klopapier geklaut würde? Ich würde mit meinen Leuten mal reden und sagen, was soll denn das? Nein, der Arbeitgeber hat heimliche Kameras aufgehängt, über anderthalb Jahre, und hat einen Mitarbeiter damit befasst, rauszukriegen, wer das Klopapier klaut. Die haben es nie rausgekriegt, dafür hat es eine Zeitung mitgekriegt. Es war, ich weiß gar nicht, ob Sachsen-Anhalt oder Thüringen, und es war die dortige Außenstelle des Landesamtes für Verfassungsschutzes. Die anderthalb Jahre lang kontrolliert haben mit Videokameras, wer Klopapier klaut. Ist das nicht absurd? Es ging um Arbeitsrecht, ne? Ich verstehe schon, warum die NSU da so erfolgreich agieren konnte, wenn die da sich um Klopapier gekümmert haben. Aber das ist jetzt so meine boshafte Seitenbemerkung. Okay, also ich glaube, was man braucht, ist tatsächlich ein Beschäftigtendatenschutzgesetz. Bisher hat der Datenschutzverstoß maximal 500.000 gekostet. Lidl hat dafür mal 1,4 Millionen bezahlt, die Bahn 1,6 Millionen, das ist Peanuts. In Zukunft wird ein Datenschutzverstoß im Maximalfall, im verschärften Fall, bis zu 40 Millionen oder 4% vom Konzernumsatz des letzten Jahres kosten. Davon 4% ist schon Geld. Das wird wirklich eine schmerzhafte Sanktion. Und da schrillen bei allen Firmen die Alarmglocken. Im Moment bin ich andauernd eingeladen zu der Frage, was müssen wir befürchten? Ich sage mal ja 40 Millionen oder 4% vom letzten Jahresumsatz. Da sind die immer ganz fahrig, die Management-Ebene. Das ist ganz spannend. Eine angemessene personelle Ausstattung der zuständigen Kontrollbehörden. Ich weiß gar nicht, wie groß die hier im Ländle ist, aber ich habe mit einer anderen zu tun gehabt, da ist jetzt gerade der langjährige Chef verabschiedet worden. Bei der Verabschiedung hat er gesagt, naja, er rechnet sich als großen Erfolg an, dass er, als er angefangen hat vor 8 Jahren, 25 Mitarbeiter hatte, die Datenschutzaufsichtsbehörde eines Bundeslandes, die zuständig ist für den gesamten öffentlichen Bereich des Landes und den privatwirtschaftlichen Bereich. Und dass man es nicht abgebaut hat, sondern aufgebaut, er hätte statt 25 Leute jetzt 27 Leute. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da mal eine Spontankontrolle kommt, die kann man vergessen. Persönliche Verpflichtung von Geschäftsführern auf Datenschutz fände ich wichtig. Und was ganz spannend ist, ein Verbandsklagerecht im Datenschutz. Das ist immer gefordert worden von Gewerkschaften, ist nie gekommen. Jetzt wird es aber ganz spannend. Diese Europäische Datenschutzgrundverordnung hat sowas. Da ist drin, Institutionen, die sich dem Datenschutz verpflichtet fühlen, können Verbandsklagerecht wahrnehmen für Arbeitnehmer beispielsweise. Heftige Debatte ist schon, da gilt das dann auch für Gewerkschaften. Wird teilweise bestritten, Sie ahnen schon, nicht von Gewerkschaften, ne, sondern eher von Arbeitgebern. Aber Gewerkschaften denken auch darüber nach, man könnte ja auch eine Datenschutzstiftung schaffen als Gewerkschaft. Und die könnte dann Verbandsklagen für Beschäftigte machen, mit dem Ziel 40 Millionen, Sie also können mir folgen, nicht, oder 4% vom letzten Jahresumsatz. Finde ich eine spannende Debatte. Ich glaube, wenn man Big Brother vermeiden will und Arbeitnehmer schützen will, dann ist es alternativlos. Sie merken, manche Worte unserer weisen Kanzlerin habe ich übernommen, dass man den Schutz schafft, weil es geht um Grundrecht. Das wird immer wieder vergessen. Datenschutz ist Grundrechtsschutz und es geht um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, gerade im Arbeitsverhältnis. Und ich glaube, diese ganzen Konzepte, Industrie 4.0, Arbeit 4.0, die werden nur dann erfolgsträchtig sein, wenn man vernünftigen beschäftigten Datenschutz findet. Weil wenn Arbeitnehmer dem misstrauen, was Systeme machen, das ist eine alte Weisheit, dann werden sie die nicht fördern und nicht stützen, sondern eher boykottieren oder letztlich auch sabotieren, will ich nicht sagen. Und ich glaube, auch gläserne Arbeitnehmer, über die jemand alles weiß, müssen so ein Recht auf digitale Milchglasscheiben erhalten. Ich weiß nicht, ob Sie die digitalen Milchglasscheiben kennen. Wenn Sie mal in so einem modernen ICE sitzen, ganz vorne hinterm Fahrer, finde ich es immer toll, da rauszugucken. Es gibt unterschiedliche Typen von Lokführern. Die einen sagen, okay, man kann hier über die Schulter gucken, finde ich schön, wenn man so sieht, wo der Zug langfährt. Und dann gibt es wieder andere, die steigen da ein, drücken auf den Knopf, dann sind die Scheiben dunkel. Sind Milchglas, nicht? Und das meine ich damit. Wir werden es nicht vermeiden können, dass Unternehmen über uns alles wissen. Denken Sie mal an Microsoft in den Office Graph. Der weiß wirklich alles über jeden Mitarbeiter. Deswegen glaube ich, müssen Mitarbeiter das Recht haben auf digitale Milchglasscheiben, damit man sich abschotten kann, trotzdem weiterarbeiten kann. Ob das eintritt, ich bin ein grenzenloser Optimist, ich glaube schon. Spätestens dann, wenn wirklich mal 40 Millionen Schadensersatzforderungen drohen. Andererseits bin ich mir ganz sicher, wenn Sie mich in, weiß ich, 5 Jahren mal wieder einladen würden, kommt dann schon fast das Thema Großvater erzählt, wie es vor dem Krieg war im Datenschutz, dann würde ich Ihnen wieder ganz viele Fälle erzählen können. Und die Big Brother Jury freut sich auch immer drüber, über ganz viele Einsendungen. Sie können uns auch was schicken, ist wirklich kein Problem. Die skurrilsten Fälle, es schafft ja immer nur ein Highlight, ist wirklich auf die Oberfläche. Bloß wenn man als Arbeitnehmer damit konfrontiert, dass es einen Arbeitgeber rausschmeißen will, wegen solcher Daten wird es ganz ernst. Deswegen rate ich Ihnen, gehen Sie da entspannt mit, umachten Sie drauf und machen Sie nicht jeden Blödsinn mit im Arbeitsverhältnis. Und machen sich Gedanken drüber, weil Big Brother ist da, man muss lernen, damit umzugehen. Wir müssen mit ihm leben, das ist wie so ein kleiner Parasit, glaube ich.
Der Fachmann für Arbeitsrecht von der Frankfurt University of Applied Sciences, Professor Peter Wedde, sprach über die Datenflut, die unsere Arbeitgeber über uns vorliegen haben und die sie mal mehr, mal weniger nutzen. Und das mal mehr, mal weniger legal. Nach der Überwachung am Arbeitsplatz geht's uns morgen um die philosophischen Gedanken, die sich Koryphäen über den Menschen als arbeitendes Tier machen.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.